Wertlogik für Anfänger von Werner G. Petschko. Teil 2: Wertorientierte Logik. Prolog. Wenn das Ideal der Demokratie kein Wahnbegriff sein soll, brauchen genügend Leute einen funktionierenden Verstand. Niemand soll glauben, dass in der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts mehr sogenannte Wahrheit für die breite Masse zur Verfügung steht als in den Jahrhunderten zuvor. Es kursieren zwar jede Menge Daten, aber die sind in der Regel für den Sender viel wertvoller als für den Empfänger. Wissen hat nach wie vor wenig mit so etwas wie Wahrheit oder Vernunft zu tun, sondern wie zu allen Zeiten weit mehr mit im Grunde ungerechtfertigter Macht. Um Informationen für eine bestimmte Gruppe von Leuten nützlich zu machen, ist es erforderlich, dass dieses Wissen bei einer anderen Gruppe von Menschen Handlungen auslöst, die den Erfolg einer Ansage bestätigen. Es geht darum, den Willen der großen Masse zu beherrschen, wenn von staatlicher Ordnung oder dem Kreislauf in der Wirtschaft gesprochen wird. Legitimationsdiskurse, die mit den logischen Konsequenzen von grundsätzlicheren Einsichten verbunden wären, werden dabei als in einem pragmatischen Sinn irrelevant ausgeklammert. Wenn der Rechtsbegriff und Moralvorstellungen die geistigen Geschwister der Wahrheitsidee sind, dann werden sie, wie Abel, vom Kain einer geistlosen Macht erschlagen. Besonders die Vorspiegelung scheinbarer Tatsachen trägt ganz besonders dazu bei, die ungebildeten Bevölkerungsschichten in ihrer ethischen Orientierung zu verwirren. Im Informationsmix der etablierten Medien werden unbemerkt sogenannte Fakten mit offensichtlichen oder heimlichen Interessen vermengt und Widersprüchlichkeit, Gegensätzlichkeit und Streit nehmen kein Ende, weil es keine andere gemeinsame Basis als das materielle Interesse gibt, auch wenn das nach außen hin nicht gern zugegeben wird. Die Erwerbsdenker geben sich auch gern den Anschein des Wohltäters, um sich ihr Gewissen zu erleichtern, aber allzu tief schürft so ein Gewissen in der Regel nicht. Letztlich findet im gesellschaftlichen Miteinander in weit größerem Maß ein Rekurs auf primitive animalische Überlebensstrategien statt. Wohlwollen und Zuneigung beschränken sich dabei bestenfalls auf private Beziehungen. Von diesem steinzeitlichen Durcheinander profitieren heute wie zu allen Zeiten die Mächtigen dieser Erde, denn wo keine Klarheit und damit Verstand herrscht, suchen die Leute ihre Sicherheit in der Macht, bei der richtig und falsch dann weniger eine Rolle spielen, als der Umstand, dass man sich auf das, was passiert, auch verlassen kann. Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral, womit sich dann auch problemlos Waffenexporte, irgendwelche Umweltsünden oder sonstige kleinere oder größere Untaten rechtfertigen lassen. Eine derartige Tyrannei der Verhältnisse, wie sie eine Politik der Sachzwänge vorgaukelt, hat mit einem demokratischen Gemeinwesen nichts zu tun. Denn die Ideale einer moralischen Verfassung sind in einem solchen System nur Fassade und Wolkenkino, in dem der Aberglaube der breiten Bevölkerung an eine im Grunde rationale Weltordnung, die für alle Menschen gleichermaßen gültig ist, zugunsten weniger Bestimmer ausgenutzt wird. Soll eine demokratische Gesellschaftsordnung nicht nur ein täuschendes Manöver einer verschworenen Pseudo-Elite sein, die auf Erfolg geeicht ist, dann muss die große Mehrheit der Staatsbürger über eine Bildung verfügen, die es ihr erlaubt, das für sie relevante Geschehen vom betrügerischen Informationsmüll zu unterscheiden. Das gelingt nicht ohne die bewusste Aufarbeitung vieler Widersprüche, von denen die Gesellschaften der westlichen Industrieländer durchsetzt sind und von denen der wirkungsvollste in Form einer logisch-formalen Allgemeingültigkeit kursiert, die aber aus dem Hut gezaubert ist. Bis zum heutigen Tag wird nach dem Wesen der Dinge geforscht Und dabei werden die vielen kritischen Stimmen, die das Ding an sich, die Natur oder das Wesen einer Sache, ihre objektive Allgemeingültigkeit als intellektuellen Popanz erkannt haben, mit provinzieller Schlaumeierei ignoriert. Immer noch stellen scheinbar gebildete Leute sinnlose Fragen nach dem Wesen der Freiheit, der Liebe, der Politik oder faseln über die Natur des Menschen und dergleichen. Und man kann schon froh sein, wenn dies aus einer dümmlichen Naivität heraus geschieht und nicht aus perfider Boshaftigkeit. Auf welche logischen Voraussetzungen gehen diese Fragen zurück? Wer sich vom Wesen der Dinge irgendeine wichtige Erkenntnis verspricht, geht von der Annahme aus, dass die Dinge über Eigenschaften verfügen, die sie unabhängig vom Betrachter, also objektiv, haben. Die ganze Rationalität dieser Leute besteht im Grunde aus nichts anderem. Sie sind der Ansicht, dass man diese Eigenschaften nur gründlich genug erforschen muss, um daraus eine zwingende Logik und entsprechende Rechte ableiten zu können. Wer so vorgeht, geht davon aus, dass sich Gegenstände mit ihren Eigenschaften identifizieren lassen. Dass dieser Methode ein gültiger Maßstab fehlt, der als allgemeines Kriterium dienen könnte, wird dabei bewusst oder unbewusst übersehen. Die Eigenschaften von Gegenständen lassen sich nicht messen, ohne dass eine logische Einheit, irgendein Grundwert vereinbart wird, der zum Maßstab genommen werden kann. Es genügt in der Regel schon, dass etwas funktioniert, sodass man glaubt, es mit der Begründung nicht mehr so genau nehmen zu müssen. Und als Beweise reicht nach gut behavioristischer Manier schon allein das Verhalten vieler Menschen aus. Empirische Untersuchungen zielen auf einen Ist-Zustand ab und so reicht es, zu erfahren und zu erforschen, wie die Leute denken. Es geht nicht darum, ob das absoluter Stuss ist oder nicht. Es zählt allein die Tatsache. Ein Soll-Zustand spielt überhaupt keine Rolle mehr. Man hat es im Grunde genommen aufgegeben, von der breiten Masse eine gewisse Bildung zu erwarten. Und so wird in vielen Bereichen scheinbaren Wissens die Vereinbarung zwischen Menschen, das Bewerten durch dieselben und ihre zweckbedingte Entscheidung und damit die mindere Qualität ihrer logischen und moralischen Urteilskraft unterschlagen und als in einem relativistischen Sinn gleichberechtigtes Interesse toleriert. Solange diese Meinungen nicht den öffentlichen Frieden und damit das herrschende System gefährden, läuft das alles unter der Freiheitsflagge. Diese Freiheit ist aber weit mehr die Freiheit zu verblöden oder sonst wie ausgebeutet zu werden, als dass es sich um die berühmte Chancengleichheit handeln würde, bei der dann nebenbei gesagt 1000 Bewerber die gleiche Chance auf eine befristete Teilzeitstelle haben. Der Gleichheitsgrundsatz im Gesetz läuft darauf hinaus, dass es Reichen wie Armen gleichermaßen verboten ist, Holz zu stehlen, wie das bekannte Beispiel heißt. Die scheinbare Sicherheit eines allgemeingültigen Wissens wurde in der Geschichte des menschlichen Denkens schon des Öfteren von aufrichtigen Denkern hinterfragt, die sich mit halbseidenen Problemlösungen nicht zufrieden geben wollten. Im Mittelalter wurde die Kritik einer allgemeingültigen Rationalität Nominalismus genannt und viele Begriffe, die heute noch zur logischen Unterscheidung verwendet werden, stammen aus dieser Zeit. Die Nominalisten behaupteten, Gattungsnamen wie Mensch seien nichts weiter als Namen, dass wirkliche Existenz nur individuellen Menschen, nicht aber der Menschheit als Ganzer zugeschrieben werden kann. Im Gegensatz zu dieser Denkrichtung stand der sogenannte Realismus, der auch heute noch unter diesem Namen kursiert und der Weltanschauung kleiner Kinder entspricht, die keinen Unterschied zwischen Wort und Sache machen. Realisten schreiben den Universalbegriffen wie Menschheit eine reale Existenz zu. Einer der hervorragendsten Vertreter des Nominalismus, Wilhelm von Ockham, warnte ganz besonders vor hemmungslosen philosophischen Spekulationen, bei denen frisch fröhlich neue Begriffe eingeführt werden, die den Eindruck tiefer Wahrheiten erwecken sollen, aber nichts weiter als Begriffsdichtungen darstellen. verfolgt man etwas genauer, mit welcher Impertinenz zum Beispiel der Wissenschaftsbetrieb der Nachkriegszeit des letzten Jahrhunderts die eigentlich wichtigen Erkenntnisse der Vergangenheit mit irrwitzigen Aufarbeitungen verhunzt hat, dann möchte ich fast meinen Glauben an genau diese Menschheit verlieren. Wobei sich nebenbei bemerkt, in diesem Fall um meine Vorstellung einer Möglichkeit Gutes und Vernünftiges, das heißt um Grundbedingungen an Moral und Recht auf diesem Planeten handelt, über alle Parteigrenzen hinweg, also nicht um eine Menschheit an sich. Viele Begriffe, die den meisten Menschen so selbstverständlich erscheinen, beruhen auf einer ganzen Ansammlung von Annahmen, die in keinster Weise bewiesen oder beweisbar sind. Die gewöhnliche Alltagssprache ist von Theorien nur so durchsetzt, ohne dass sich der einfache, mehr oder weniger natürliche Mensch über die möglichen Zusammenhänge seiner Ansichten im Klaren ist. Wer kritisch denken will, muss seine Aufmerksamkeit auf den Akt der Begriffsbildung und die jeweiligen Interessen bei der Formulierung eines Geschehens lenken und die gewöhnliche Annahme eines automatischen, meist schon im frühen Kindesalter eingeübten Denkens hinterfragen. Das ist nicht einfach, denn in der Regel verbindet sich das logische Denken im Laufe der Erziehung zusehends mit der Persönlichkeit eines Menschen, sodass jede spätere Korrektur einem psychologischen Angriff auf das Ich desselben gleichkommt und gewöhnlich unkritisch zurückgewiesen wird. Der Glaube an eine prinzipielle Rationalität der Welt ist ein Kinderglaube und wird durch jede Erklärung, die Erwachsene an Heranwachsende geben, genährt. Es kommt dann ganz darauf an, inwieweit irgendwelche Schicksalsschläge oder andere Unvorhergesehenheiten die geplante Lebensordnung eines Menschen durcheinanderbringen, um die eher irrationalen Momente einer Existenz zum Tragen zu bringen. Sobald sich der Blick und das Interesse einmal mehr den Unsicherheiten im Leben zuwendet und die eigene Machtlosigkeit zum Thema wird, ist allen möglichen Verführungskünsten Tür und Tor geöffnet und der Einfluss von Drogen, Depressionen, Aberglauben und aller möglichen Ablenkungen nimmt zu. Die Leute reagieren viel mehr animalisch als vernünftig und heulen wie die Hunde den Mond an. Das und noch viel mehr kann sich aus der tiefgreifenden Enttäuschung ergeben, dass die Welt doch nicht so logisch, rational, vernünftig, gerecht und in Ordnung ist, wie man immer geglaubt hat. Dass das offizielle Weltbild, in dem man als Normalität aufgewachsen ist, tiefe Risse hat. Die gemeinsamen Interessen sind weit weniger gemeinsam, als es den Anschein hat. Es gibt viel mehr Lüge als Wahrheit. Man muss nur den nächtlichen Sternenhimmel betrachten, um sich über die möglichen Zusammenhänge Klarheit zu verschaffen, die ein und dieselbe Gegebenheit den verschiedensten Menschen eröffnet. Hayakawa drückt das so aus: Wer ganz unvorbelastet zu ihm hinaufblickt, was allerdings fast unmöglich ist, wird viele blinkende, glitzernde, strahlende Dinge sehen. Wer das Firmament in romantischer Stimmung betrachtet, begreift es poetisierend als Himmelszelt und benutzt das Schauspiel vor seinen Augen als Projektionsfläche seiner Wünsche, Hoffnungen und Sehnsüchte. Ein Kapitän auf hoher See dagegen, geschult in Astronomie und Nautik, liest den Himmel als Karte. Der Astronom schließlich, der sich jahrelang mit Kosmologie und Astrophysik beschäftigt hat, sieht aufgrund seines Wissens Sternbilder, Planeten, Fixsterne und so weiter. Zitat Ende. Mit anderen Worten, das jeweilige Interesse lässt den Betrachter einen jeweils anderen nächtlichen Sternenhimmel sehen. Das Interesse schafft also eigene, andere Welten, mit denen zugleich die jeweilige Perspektive des Betrachters zum Ausdruck gebracht ist. Je nach Interesse und Perspektive gegenüber Gegenständen und Sachverhalten wird unterschiedlich gefühlt, gedacht und gehandelt. Das Interesse und der Zweck, den wir mit einer Sache verbinden, schaffen eine ganz bestimmte eigene Wirklichkeit. Davon abgesehen ist es auch unmöglich, die verschiedenen Aspekte, die eine Sache haben kann, alle gleichzeitig zu registrieren oder im selben Moment darauf zu reagieren. Es müssen immer Prioritäten gesetzt werden und die erfordern eine Entscheidung, die nicht von der sogenannten Wirklichkeit geliefert wird, sondern das hoffentlich profunde Urteil eines menschlichen Verstandes zum Grund hat. Niemand hat es mit einer Wirklichkeit zu tun, sondern dieses letztlich unbegreifliche Etwas, von dem ich als Individuum umgeben bin, existiert nur in Bezug auf mein eigenes Dasein, in Bezug auf meinen eigenen Willen, so wie ich es sehe, nur als Widerstand bzw. Unterstützung des eigenen Strebens. Darin liegt seine Bedeutung. Von den Objektivitätsaposteln wird ein solches Interesse gern als Egoismus denunziert und mit Solipsismus abgetan. Diese Gefahr ist aber weitaus die geringere. Viel mehr Schaden wird durch eine Einstellung angerichtet, durch die sich jemand im großen Stil eine Allgemeingültigkeit erschleicht, die das Resultat einer Fantasievorstellung ist, die sich bestenfalls unbewusst und unbemerkt in das Denken so vieler Menschen, etwa aus Gewohnheit, eingeschlichen hat. Für meine Begriffe ist eine solche Ignoranz aber nicht hinzunehmen, denn es hat in der Vergangenheit genügend Stimmen gegeben, die auf die logische Fehlerhaftigkeit des An-sich-Begriffs hingewiesen haben, sodass zumindest alle diejenigen, die sich der Wissenschaft und Forschung verpflichtet haben und den Universitätsbetrieb nicht nur als Erwerbsmöglichkeit ansehen, erhebliche Versäumnisse haben zustande kommen lassen. Dann wäre nicht nur in der Politik oder der medialen Öffentlichkeit das System zum Selbstläufer geworden, sondern auch in der Wissenschaft, sodass es nur noch um die vielen vorhandenen Verdienstmöglichkeiten geht und nicht mehr um die eigentliche Substanz und Qualität. Dann beherrscht das Machbare und damit vor allem die Technik das Geschehen und jeder Widerstand dagegen kann nur noch mit physischer Gewalt bekämpft werden. Wenn man die Leute, die heutzutage den Ton angeben, in ihren Talkshows und Politmagazinen hört, dann möchte man glauben, an den harten Fakten der Zahlen und Statistiken ist überhaupt kein Zweifel möglich. Wenn daran überhaupt eine Kritik möglich ist, dann wieder nur durch noch härtere Fakten und Zahlen. Mit dieser oberflächlichen Herangehensweise lässt sich das breite Publikum auch durchaus übertölpeln, denn bei den meisten Menschen genügt es, sich möglichst glaubhaft einen glaubwürdigen Anschein zu geben, um einem sophistischen und dialektischen Ränkespiel, das viel mehr von Rhetorik und Eloquenz zehrt als von Verstand, den gewünschten Erfolg zu verschaffen. Über allem schwebt der Traum einer Kommunikation, die auf ein wahres Verständnis abzielt, ohne dass dabei letztlich ein anderes Interesse als das Gemeinwohl zur Debatte steht. Die Zwecke stehen im Grunde fest, allgemeiner Wohlstand, auch wenn sich niemand wirklich bewusst ist, um was es sich dabei eigentlich handelt. Es werden nur noch die Mittel diskutiert und in der argumentativen Auseinandersetzung problematisiert. Die Zwecke selbst werden mehr oder weniger von der Realität, das heißt als Sachzwang vorgegeben. Wobei alles so kompliziert ist, dass man vor lauter Nachdenken nicht mehr zum Handeln kommt. Das Zeitalter der Pragmatiker. Jede Art der Begriffsbildung muss aber als eine Frage der Zweckmäßigkeit aufgefasst werden und nicht als Resultat objektiver Erkenntnis. Es gibt keine objektive Sprache, weil es keine objektive Bedeutung der Wörter gibt und geben kann. Auch wenn die Illusion eines lexikalischen Wissens, in dem alle vorhandene Wissenschaft aufgeführt wird, für die kindlich unterentwickelte Urteilskraft sehr verführerisch erscheint. Sprache ist ebenso wenig neutral wie Logik. Neutral und damit objektiv sind die Dinge immer nur an sich, das heißt für sich, ohne die Beteiligung irgendeines menschlichen Bewusstseins. Aber wie soll das gehen? Das war auch Kant klar, als er das Ding an sich für unerkennbar erklärte. Was ihn allerdings auch nicht hinderte, diese Klarheit an anderer Stelle wieder aufzuweichen, weil sie sein System störte. Es gibt immer ein Abgrenzungsproblem, das sich nicht von selbst löst. Es sind immer die Randbedingungen, die ein Leben unvorhersehbar machen. Und deshalb braucht es immer jemanden, der bestimmt, wie weit die Definition eines Begriffs gefasst werden soll, wenn noch von so etwas wie Rationalität die Rede sein soll. Die Gründe für eine Festlegung, für eine Bestimmung sind vielmehr eine Zustimmung und Anerkennung von Werten, als das Ergebnis logischer Rechenkünste. Sie sind letztlich zweckbedingt und damit moralischer Natur, weil nach Maßstäben gewertet werden muss, die auf Grundsätzen beruhen, die als solche verbindlich anerkannt und nicht bloß gewusst werden. Wer pragmatisch denkt, nimmt es mit der Verpflichtung nicht so genau und sieht dieselbe eher als etwas, das dem eigenen Wohlbefinden und Glück untergeordnet werden kann, ohne dass dabei eine höhere Idee als der eigene Egoismus anerkannt zu werden braucht. Es kann keine Ordnung ohne Allgemeinheit, das heißt ohne allgemeingültige Verbindlichkeit geben. Soll nicht das Recht des Stärkeren herrschen, dem allein die Möglichkeit, etwas zu tun, also die bloße Machbarkeit, das Recht verleiht, dann muss dem ein Gesetz gegenüberstehen, das sich auf moralische Grundsätze, also auf Ideen des Guten und des Richtigen und Vernünftigen gründet. Wobei das Problem des Gegensatzes von Freiheit und Gerechtigkeit eine optimale Berücksichtigung findet. Die Lösung des Problems der allgemeinen Verbindlichkeit fängt beim Miteinandersprechen an. Jeder, der spricht, konstruiert seine eigene Wirklichkeit. Wer verstehen will, muss begreifen, dass es vielmehr darum geht, was jemand meint und nicht, was jemand wortwörtlich sagt. In diesem Sinne kann Freundlichkeit oder Höflichkeit als Methode der Zurückweisung verstanden werden. Es geht deshalb um das eigentliche Interesse, das dahinter steckt, um die Intention, die jemand hat, wenn man die Glaubwürdigkeit einer Person beurteilen will. Sprechen heißt kategorisieren und klassifizieren. Die Kategorie bestimmt nicht nur die Wahrnehmung von Gegenständen und Sachverhalten, sondern strukturiert auch die Art und Weise, wie die Welt denkend begriffen wird. Jede wissenschaftliche Messung stützt sich auf theoretische Voraussetzungen, Prinzipien und Hypothesen, die einem Ergebnis immer diese oder jene Bedeutung geben können. Alles Messen ist bloße Abstraktion und alles Maß ein Produkt des Denkens. Schon der Wahrnehmungsprozess ist ein Akt der logischen Typisierung. Masse, Kraft, Äther, Atom, magnetisches oder elektrisches Potenzial etc. sind theoretische Setzungen und Konstruktionen darauf gerichtet, das Wahrnehmbare in ein Messbares und damit in einen Gegenstand der Physik zu verwandeln. So Ernst Cassirer. Eine Messmethode ist in keinem Fall die Basis für weiteren intellektuellen Fortschritt. Es ist immer nur mehr vom selben und damit werden im Prinzip keine Probleme gelöst. Aber an solche Voraussetzungen traut sich niemand mehr heran. Die sind zu weit weg und es ist zu kompliziert, daran rückwirkend noch etwas zu ändern, wie das bei allen Selbstläufern der Fall ist. Und selbst wenn man sich zu einer solchen Kehrtwende entscheiden würde, dann wird eine solche Reform mit einem derart langfristigen Zeitfenster veranschlagt, dass es wieder nicht für die praktischen Erfordernisse der Gegenwart als Entscheidungshilfe reicht. Das Ergebnis ist, dass niemand mehr eine Kontrolle ausübt und alles bloß noch so vor sich hin passiert. Ich vergleiche dieses Treiben gern mit dem aktuellen Geschehen in der Computerwelt. Da gibt es zwei große Player, die das Ganze in Gang gebracht haben und jetzt wird munter draufgesattelt und alles wird kompliziert bis zum geht nicht mehr. Megabyte, Gigabyte, Terabyte und alle müssen mitmachen, weil es nicht mehr anders geht. Ein Schnitt auf normale Verhältnisse ist nicht mehr drin. Jemand, der den ganzen Schnickschnack eigentlich nicht braucht und auch nicht will, ist dennoch von der Industrie abhängig, weil es irgendwann einmal keine Ersatzteile mehr gibt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die eigentliche Bedeutung der Identifizierungsmethoden bei der Formulierung eines Geschehens immer deutlicher, sodass schließlich von einer linguistischen Wende in der Philosophie gesprochen wurde. Die damit verbundenen Einsichten haben im Bewusstsein der großen Masse aber immer noch so gut wie keine Wirkung entfaltet. Nach wie vor glauben die Leute, dass sie mit ihren Worten eine Realität abbilden, wo sie bestenfalls ihren eigenen Begriff von einer Sache verdeutlichen. Auf diese Weise lässt sich auch ohne weiteres Macht ausüben. Der Nachfrage wird in Form von Tatsachen ein Riegel vorgeschoben, den kein normaler Mensch in seiner Bedeutung bezweifelt, weil sich Realität ja wahrnehmen lässt, wie Kausalität auch. Der Grundgedanke einer interessengeleiteten Wertlogik dagegen liegt in dem Umstand, dass eine objektive Wahrheit wie auch eine absolute Notwendigkeit unmöglich sind, weil das eigene Leben, die leibliche Existenz, nicht zwingend der höchste Maßstab für eine Überzeugung sein muss. Tatsachen festzustellen ist entweder ein Akt der Dummheit oder der Boshaftigkeit. Dass auf dieser Welt so wenig Ordnung herrscht, liegt zum Großteil daran, dass eine solche mit Mitteln versucht wird, die schon im Ansatz verkehrt sind und niemals zu dem gewünschten Ergebnis führen können, weil dabei ein Grundwiderspruch menschlichen Denkens und Handelns nicht erkannt und schon gar nicht gelöst wird. Der bleibende Gegensatz heißt, beziehungsweise die ständige Dynamik spielt sich zwischen einer Vorstellung von Freiheit und einer solchen von Notwendigkeit bzw. Zwang ab, die sich nicht ignorieren lässt, solange man es mit so etwas wie einem Menschen, einem Denken und einem Handeln, das immer bewusst ist, also mit einem Ja oder Nein zu tun hat. Um diese Dynamik aufzuheben, muss entweder auf Freiheit zugunsten von Notwendigkeit verzichtet werden oder umgekehrt. Auf Notwendigkeit als der Idee dessen, was von Realisten als Realität bezeichnet wird, zu verzichten, würde bedeuten, die Widerstände, die dem eigenen Interesse entgegenstehen, zu ignorieren und sich damit einem Wahn zu ergeben. Gelöst wird dieses Problem allein durch Einsicht, das heißt eine bewusste Einstellung sich selbst und dem Rest gegenüber, die dazu führt, das eigene Denken und Handeln permanent zu optimieren. Es geht darum, widerstrebende Kräfte in Einklang zu bringen, um die Dynamik auf einer höheren Ebene weiterzuverfolgen. Einsicht heißt für die heutige Zeit in erster Linie, dass absolutes Wissen, das heißt objektiv allgemeingültiges Wissen, passé ist und jemand, der die Naturgesetze für unumstößliche Wahrheiten hält, zu kurz denkt und keinen Überblick hat. Mit einer solchen Einsicht tun sich ganz andere Probleme auf und das, was jetzt als besonders dringlich erscheint, ist nichts weiter als Zeitverschwendung. Wer sich einem solchen Grundsatz verpflichtet fühlt, sieht seine Aufgabe darin, das jeweilige Für und Wider in den sogenannten Tatsachen, die keine sind, bewusst zu erfassen, sodass sich jemand der Beziehungen bewusst wird, die er zu sich selbst und zu anderen pflegt, was schließlich selbstverständlich über einige Umwege, was aber hier zu weit führen würde, zur Ausbildung einer Persönlichkeit führt, deren Identität immer weniger von grundlegenden Widersprüchen paralysiert wird. Ein solches Individuum wird nicht ihr ganzes Leben lang der Befriedigung von infantilen Bedürfnissen hinterherjagen, sondern sein Lebenswerk Stück für Stück instand setzen und mit anderen gemeinsam Kräfte freisetzen, die zu ganz anderen Taten befähigen, als das unter den gegenwärtigen politisch-ökonomischen Verhältnissen möglich ist, wo der Großteil menschlichen Potenzials, das ich als ein geistiges und psychologisches sehe, brach liegt oder zerstörerisch wirkt. Das Problem der Sprache ist wie das Problem der Logik ein Problem der Verallgemeinerung und deshalb erhebt dieser Text auch nicht den Anspruch einer einzig und allein möglichen Interpretation, die der Autor verfolgt. Er soll als Anregung verstanden werden, sich eigene Gedanken zu machen, wobei die Betonung auf dem Umstand liegt, sich die Bedeutung von Wörtern zu eigen zu machen, sich Begriffe anzueignen und ihnen gegenüber Verantwortung zu zeigen, sie als verbindlich zu erachten und sich verpflichtet zu fühlen. Wer sich bewusst ist und einsieht, dass Wörter immer für eine größere Gruppe von Dingen zugleich stehen, die unter dem Kriterium von gemeinsamen, das heißt allgemeinen Merkmalen definiert werden, erwartet von seinem Gesprächspartner nicht, dass bloß eine Sache verstanden wird, sondern dass jemand begreift und versteht, was ein anderer meint und will. Und dann wird auch schnell klar, ob es lediglich um bloße Machtausübung bzw. Vorteilsnahme geht oder auch so etwas wie eine Idee von Gerechtigkeit bzw. Recht und Ordnung eine Rolle spielt. Sprache wird immer zweckbedingt konstruiert und ist auf Wertvorstellungen bezogen. Wo Wörter kursieren, wird interpretiert und zwar aus den verschiedensten Gründen und mit den verschiedensten Folgen. Eine hundertprozentig objektive Definition ist eine Illusion, ein Wahn. Was selbstverständlich nicht bedeutet, dass unter gewissen Umständen etwas mit ziemlicher Sicherheit funktioniert. Da dürfen zwei verschiedene Sachen nicht miteinander verwechselt werden. Im einen Fall handelt es sich um quasi gottgegebene Wahrheit, im anderen schlicht und ergreifend um menschliches Machtstreben des eigenen Nutzens wegen. Jede Logik beruht auf ihren Voraussetzungen und das sind immer Werte, also Wahrheiten, wenn man so will, die jemand für sich als solche anerkennt und keine Tatsachen, die im Grunde ohne irdisches Zutun zustande kommen. Das Axiom ist immer ein Wert und diese Bedeutung hat der Begriff im Griechischen unter anderem auch. Fußnote: In diesem Sinne ließe sich auch das griechische Anarche als ohne Ursprung, ohne Anfang, ohne gegebenes Prinzip, das heißt ohne Objektivität, ohne Wissen und damit ohne geistige Herrschaft übersetzen. Fußnote Ende. Objektiv definiert werden die Dinge an sich. Es gibt aber kein konkretes Ding an sich. Man kann sich zwar ein bestimmtes Tier vorstellen, einen Hund oder eine Katze, aber kein Tier. Und so ist es mit Staat oder Mensch oder Herrschaft, Stuhl oder Käse oder Hammer. Dinge an sich täuschen nur den einen zum Vorteil, den anderen zum Nachteil. Irrtümer, Missverständnisse, aber auch Lug und Betrug sind das Ergebnis der bewussten oder unbewussten Verwechslung von Wirklichkeit und zweckhafter Konstruktion zwischen neutralen Tatsachen und persönlichen Interessen. Das Wort Dummheit könnte auch zur Beschreibung der Unfähigkeit benutzt werden, eine solche Unterscheidung zu treffen. Ohne der Meinungsbildung des geneigten Lesers allzu sehr vorweggreifen zu wollen, sollen noch einmal gewisse logische Konsequenzen angedeutet werden, die eine Entobjektivierung des immer noch herrschenden Wissensbegriffs meiner Meinung nach nahelegt. Zu den wesentlichen Erkenntnissen eines wertorientierten Denkens gehört die Einsicht, dass keine allgemeingültige und damit logisch zwingende Wirklichkeit möglich ist. Die eine Welt ist eine moralische Forderung, keine beweisbare Feststellung. Keine Wissenschaft liefert Tatsachen oder Fakten, die sich nicht auf Interessen gründen. Es ist keine Objektivität und damit auch keine Neutralität möglich. Und dass es keine allgemeingültige und damit logisch zwingende Wahrheit geben kann. Wahrheit ist lediglich als logische Widerspruchslosigkeit zu den eigenen prinzipiellen Voraussetzungen möglich, als Wissen nach bestem Gewissen und nur so kritisierbar. Der Glaube an das Ideal moralischer Werte bestimmt letztlich die Prioritäten einer sinnvollen Ordnung. Und je klarer diese Prioritäten begründet sind, umso eher ist es möglich, unbegründete Rechtfertigungen auf einem gewaltlosen Weg zu entmachten. Die Betrachtung der Dinge an sich führt nicht weiter, denn die Freiheit an sich ist genauso wenig gut, wie die Natur des Menschen gut ist. Derart allgemeingültige Fragestellungen sind sinnlos. Das Bewusstsein von semantischen Ebenen und den Wertvorstellungen, die dahinter stehen, bedeutet eine wesentliche Erleichterung bei der Beurteilung der ungeheuren Menge von Informationen, die pausenlos im öffentlichen Raum kursieren. Je mehr diese Wertvorstellung widerspruchsfrei und damit hierarchisch geordnet ist, umso mehr können geistige Vorgänge automatisiert werden, das heißt, das immer wieder erneute Durchdenken der ewig gleichen Probleme fällt weg, weil man ein einziges Mal mit der erforderlichen Qualität zu der einen oder anderen Entscheidung gelangt ist, die im Laufe der Zeit immer weniger revidiert werden muss. Eine solche Einsicht darf selbstverständlich nicht mit der Denkfaulheit gewisser Zeitgenossen verwechselt werden, die vor der eigenen geistigen Verwirrung kapituliert haben und nur noch mit Scheuklappen durch die Welt gehen. Die Fähigkeit, selbstständig zu denken und sich eine eigene Meinung zu bilden, gehören untrennbar zusammen. Wenn das Ideal der Demokratie kein Wahnbegriff sein soll, brauchen genügend Leute einen funktionierenden Verstand. Grundlegende und dauerhafte Veränderungen zum Besseren sind ohne eine tragfähige Basis undenkbar. Und die muss in den vielen Zusammenhängen der Menschen untereinander verankert sein. von der Frage, ob ein Zusammenhang, eine Bezugnahme sinnvoll ist oder nicht, hängt das Wohl von Gesellschaften und Staaten ab. Nur das eigene konstruktive Nachdenken und der kreative Gedankenaustausch von Menschen, die auf so etwas wie den guten alten Charakter bzw. auf eine eigene Persönlichkeit Wert legen und dabei ihr Gewissen höher stellen als den bloßen Willen zur Macht, kann es auf Dauer verhindern, dass immer mehr Leute wie vollautomatisierte Tomaten dem Mechanismus einer rotierenden Wirtschaftsmaschine unterworfen werden, die sich gegen jede vernünftige und moralische Kritik mit Macht immunisiert hat. Wenn erst einmal die Autorität einer objektiv zwingenden Logik unreflektierter Allgemeinheiten von ihrem unverdienten Sockel gestürzt ist, wird den Leuten hoffentlich klar sein, dass es kein Gesetz gibt, das nicht von Menschen gemacht ist. Wer mit objektiven Wahrheiten, irgendwelchen Klischees, unzulässigen Verallgemeinerungen, Pauschalisierungen etc. argumentiert, verdient kritisches Misstrauen und sollte mit äußerster Vorsicht behandelt werden oder belächelt, je nach seinem Gefährlichkeitsgrad. Allgemeines Interesse ist nur auf der Basis einer wertbezogenen moralischen Überzeugung möglich. Wem am Weltfrieden wirklich etwas liegt, tut gut daran, sich für die tiefer liegenden logischen Voraussetzungen vieler unnötiger und sinnloser Auseinandersetzungen zu interessieren, und diese Gründe haben etwas damit zu tun, zu welchem Zweck Wort und Sache miteinander identifiziert werden. Das schafft Klarheit auch darüber, dass es manchmal sinnlos ist, jemanden überzeugen zu wollen und man besser dran ist, sich vor diesen Leuten so gut es geht zu schützen.